That's pretty good. You're really on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir sprechen über Woche 1, über die echte Woche 1, wo vieles passiert ist, wo sich eine Conference vielleicht wünscht, dass es wie letztes Jahr Corona ist, wo jeder zwei Spiele spielt, am Ende einen Meister gibt, über den man lacht. Und da reden wir später drüber, aber viele Ergebnisse, das eine oder andere Überraschende dabei. Wir reden über Spieltag 1 zum einen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag und hey, Chip Kelly rettet mal wieder die Welt. Hätte damit rechnen können.
Und Sal Mita von Sportige TV ist auch dabei. Sal, wie geht's dem Texas-Fan?
Servus, you all. Welcome, guys. Hey, a win is a win is a win and can't complain. So, yeah, the season has started. We're happy.
Washington-Fans wären froh, wenn sie das auch so sagen könnten. Können sie aber nicht, da kommen wir später zu. Und fliegen mal schnell durch den Spieltag durch, der ja vielversprechend begann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Christian, mit diesem Spiel zwischen Minnesota und Ohio State. Ohio State war Favorit mit 14, Ohio State gewinnt mit 14. Und die schlechte Nachricht für Minnesota ist, Running Back, Mo Ibrahim ist raus fürs Jahr.
Ja, das ist total bitter, weil das ein richtig guter Spieler ist und ein sehr beweglicher, aktiver Back und der auch gegen Ohio State viel Unheil angerichtet hat für die Buckeyes Defense. Und da gab es ein paar Verletzungen, die, glaube ich, ziemlich auf die Stimmung gedrückt haben. Mo Ibrahim hat man in den letzten Jahren super, super gerne gesehen. Massiver Verlust für die Golden Gophers und auch für den Football-Fan an sich, nicht nur für Minnesota, aber die spüren es dann natürlich primär.
Frage ist natürlich, nächster Stopp Draft oder wo geht's hin? Sal, Ohio State, also mit einem jungen neuen Quarterback CJ Stroud, trotzdem souverän gewonnen, alles gut bei den Buckeyes?
You have to see that this is a program that expects to be in the top four. They expect to be in the playoffs. They expect to, well, first of all, before you even know that, be the top of the Big Ten plus four. So, I would say yes. But you know, we've seen this many times, and I know this is repeating, but with also, like I said, with Texas or even with Alabama, the key will be when they have their first test. And so Ohio State winning that game, and same with Alabama, as I mentioned, but Ohio State, I think their big tests will be the next week. So it's when they face a quality opponent with a similar type of talent. And, what I really like about these kickoff games is that there is some buzz about week one, that you're playing a good team. It's a good matchup to get the season rolling. And for Ohio State to do what they did and how they did it, definitely, if you're a Buckeye fan, I guess, like you were saying, my Washington fans can say some things, but if you're a program that came out and won their first game, you can't complain. So Ohio State, definitely, it's just that they're so used to it. And it's, I feel bad for the other schools that are not Ohio State or not Alabama, that that they don't win, they have such high hopes and then their season is plot. So Ohio State, they're gonna keep their they keep their ranking, they keep their place as the best team right now in the Big Ten plus four. Unfortunately, we don't have Jan here to make fun of with Nebraska, but right now Ohio State is the best team in this conference.
Ne, Nebraska hat ja souverän Fordham geschlagen, von daher wollen wir mal nicht allzu kritisch sein. Es hat nicht jeder gegen ein FCS-Team dieses Wochenende gewonnen, von daher es geht langsam nach oben für Nebraska, wenn auch, wie gesagt, nur langsam. Also, das war das erste Spiel, wenn wir ganz schnell über die Ergebnisse fliegen. Also, wir hatten Minnesota, Ohio State, Coastal Carolina setzt sich durch gegen Citadel 52-14, Utah, Weber State 40-17, Arizona State, Southern Utah 41-14 und dann Christian, UCF, Boise State. UCF gewinnt 36-31 in einem Spiel, in dem sie schon 7-24 zurücklagen. Das heißt, wir hatten schon mal direkt mal den ersten Riesenkampf von Behind Wind Woche 1. Was will man mehr?
Geiles Footballspiel. Sollte man sich mindestens die Highlights nochmal anschauen. Hat tatsächlich all das gehalten, von was es versprochen hat. Zwischenzeitlich mit enormen Wellen im Score. Und war super, war natürlich ärgert man sich da als Verlierer, so machen wir uns nichts vor, ja. Die Wahrheit ist auch das ist mir bewusst, gerade im College Football, Nikola, es kann nur einen Sieger geben, ja. Manchmal ist auch niemand der Sieger, je nachdem wie das Spiel ausgeht, auch das wissen wir zur Genüge, ja. Aber in dem Fall, das war ein super, super Footballspiel, muss man sagen. Pep Guardiola würde wahrscheinlich dazu sagen, ein super, super, super Footballspiel. Hat große Freude gemacht, da den beiden Teams zuzuschauen, die natürlich auch immer in der Debatte sind, um einen Neujahresbowl zu erreichen, quasi, um einen Major Bowl zu erreichen. UCF hat da jetzt einen Quality-Win, für Boise State ist es bitter, die waren zum Teil sehr lange vorne. Ich schaue dem Bachmeier immer noch sehr gerne zu. Ich meine, das ist auch ein super Name für einen Quarterback, ja. Klingt eigentlich wie einer, der bei den Munich Cowboys starten müsste oder bei den Allgäu Comets, aber es ist Boise State. War toll und gerade UCF hat echt Nehmerqualitäten bewiesen, weil die lagen lange zurück.
Sal, UCF auf einer Liste zusammen mit BYU, Cincinnati und Houston, die anscheinend eine Einladung von der Big 12 bekommen haben, die dann eine Big 12 -2 +4 wäre, wie es uns Christian gestern vorgerechnet hat, was dann wieder eine Big 12 wäre.
Well, I mean, like I said, it's if you do the math, it's Big 12 -2, or excuse me, what was it? Yeah, Big 12 -2. And then minus another 2, -4, then +4, and then we're at Big 12.2.0. So that's the name I'm going to give to them once everything's official. But that's the thing. It's or as I said, not so Big 12. You know, think about every single conference. You have your tentpole teams. I mentioned Ohio State, and of course, so Penn State's a new team, but you got Penn State, Michigan State. You have your top teams in that, and of course the SEC. You have the Bama, Auburn, Georgia, Florida, even in the ACC, which is relatively new, but you have big names. Can you honestly, truly believe that anyone, even if the Big 12 keeps its Power 5 ranking because they have 12 teams, or if they end up with 16 teams, or whatever they have, can you honestly believe that this is no different? This is basically the AAC. This is the American Conference. This is what I was telling you, that the Big 12 or the Big 8 or whatever you want to call it, is no longer, because these teams cannot, they're not main powers. And that article that, you know, I definitely recommend anyone who read the Big 12, the Requiem for Big 12, because I lived it. I was there. I was there when it happened. And I've said it before on this podcast that I said, great, we're out of the Big 12, or sorry, we're out of the Southwest Conference. We should not be playing Houston and Rice anymore. And unfortunately, yeah, they had to do it for recruiting. But that article is great because it really speaks about that. Can you really, you know, Texas Tech, Oklahoma State, Kansas State, they all had super awesome players. On a given year, you have a Heisman Trophy winner like a RJ3. But can you really say Baylor can hold the conference, that people are going to fill the stadium to watch Baylor come in? That's not going to happen. Whereas for Texas, when Texas came, for any school, this was their main game, or Oklahoma. So can you really call it the Big 12, or can you call it a power conference? I don't think so. So it's nice that they're going to add it. I'm going to be happy that they're going to be a power conference. But can you, any of you or any of our listeners, honestly say that these teams will be competing, at least at the outset, for because if the fans don't want to see them, I think the committee won't even put them in the top 10 at the beginning of the season. Think about UCF. They were 13-0. They couldn't even get to the into the consideration. What were they? Did they finish fifth? No, they finished sixth, right? I mean, A&M got in at five, but Cincinnati barely got in. So it's going to be a struggle for that. Whereas if we have the old setup where you have Texas and Oklahoma in the Big 12 or whatever you want to call it, at least when Texas and or Oklahoma, and more importantly, Oklahoma's undefeated or one loss, they are in the consideration in the top six teams. None of these teams in the Big 12 2.0 will be considered, and therefore I will continue calling it the not-so-Big 12.
Yeah. Christian, ein unbesiegtes UCF-Meister der Big 12, würde das, also meinst du, das ändert was? Verglichen mit dem, was die dann SEC sein wird und Big 10 und ja.
Es ist alles schwer vorherzusagen, ja. Ich meine, im Gegensatz zur SEC hätte vermutlich nicht das Spiel gegen Savannah State oder Northeastern Western Missouri Southern State im Spiel
A&M. Drin.
Genau. Gut, A&M ist für den Westerwälder halt besonders wichtig.
Ja, natürlich. Westerwald-Nassau A&M FCS-Team, schon klar.
Genau, ich möchte übrigens auf die Spieltagsankündigung der Montabaur Fighting Farmers eingehen, die sehr toll war. Die spielen am Samstag. Ich werde leider nicht da sein können, aufgrund eines anderen Termins, aber bewegt euch selbst ins Montabaur-Stadion, es wird toll. Toller jedenfalls als das Spiel in Gießen letztes Wochenende, da wollen wir nicht drüber reden. Aber es ist total schwer vorherzusagen. Es hilft natürlich, ich glaube schon, dass es den Abstand verringern wird, dass, und zwar weniger zur SEC und auch zur Big Ten, aber vor allen Dingen das den Abstand zur ACC und zur Pac-12. Weil der ACC hast du im Moment nur ein Leuchtturmprogramm mit Clemson. Du solltest welche haben mit Florida State, mit Virginia Tech, meiner Meinung nach. West Virginia zur ACC ist die Frage, ob das immer noch auf dem Tisch ist oder nicht, jetzt mit den angedachten Wechseln. Und in der Pac-12 muss man sagen, die haben akademisch sehr starke Programme, aber da sind die Leuchttürme sportlich Oregon, USC und vielleicht Washington, also war Washington nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Ja, ich glaube schon, also vielleicht werden wir gar nicht mehr diese scharfe Trennung von fünf oder vier Power-Conferences haben, sondern primär zwei. Und dann, sage ich mal, eine Hierarchie dahinter eben mit ACC, Pac-12. Und Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ich denke schon, dass die Mannschaften, die sie jetzt geerdet haben, schon Sinn ergeben. Von denen sie in der Debatte sind, man muss immer vorsichtig sein.
Die sie einladen wollen.
Klang alles schon sehr final. Und insofern glaube ich schon, dass das hilft. Und vor allen Dingen war ja die Frage, wer bedient sich bei wem? Und im Moment würde ich sagen, die Big 12 bedient sich bei der AAC, sofern das dann alles zustande kommt.
Gut, also Zukunftsmusik. Was keine Zukunftsmusik ist, sind die Ergebnisse Ball State Shake, Western Illinois 31-21, Buffalo verglichen mit Wagner 69-7, North Carolina State macht Schnitzel aus South Florida 45-0, Appalachian State Shake, East Carolina 33-19, Tulsa FBS verliert gegen UC Davis, FCS 17-19, da haben wir den ersten großen Verlierer des Tages, Tennessee gewinnt gegen Bowling Green 38-6, Western Kentucky gegen UT Martin 59-21, New Mexico setzt sich gegen Houston Bates durch, 27-17, Florida International gegen Long Island 48-10 und den zweiten Verlierer des Tages, UNLV verliert in doppelter Overtime gegen Eastern Washington 35-33, auch hier FPS gegen FCS zugunsten der FCS ausgegangen, aber das war auch nicht das letzte an dem Wochenende. Wir springen auf den Freitag auf Samstag, Virginia Tech gegen North Carolina. Sir, alle schaut auf Mac Brown und Mac Brown legt ein Ei. Virginia Tech mit dem Upset 17-10.
Yeah, that's a tough way to start the season. I think North Carolina, as well as like Iowa State, they both had great seasons last year, and I thought they were both very overestimated this year. And so obviously North Carolina, overrated. A great season last year, but I think that this year you can't just go from one season to the next, especially a team like North Carolina that, you know, with Mac Brown in his second coming in North Carolina, he was a legend last year. He did well, but I just think that in the ACC, that's ruled by Clemson. It's going to be tough for them to win anyway. So this was a tough way for them to start the season. They'll rebound this week against Georgia State, but then they have Virginia and Georgia Tech, and then Duke, and then Florida State. So after those games, and of course then Miami. So, and then Notre Dame. So I think that this is not a good way to start a season when you have this kind of schedule coming up. I feel sorry for them. But if there's anything that Mack Brown can do, is definitely get the team back on track. I just don't see this season repeating like it did last season.
Gut, also das war der Upset am Freitag. Charlotte schlägt Duke 31-28, Wake Forest schlägt Old Dominion 42-10, Eastern Michigan schlägt St. Francis, Pennsylvania 35-15, Kansas gewinnt mit Mühe und Not gegen South Dakota. Christian, wir haben schon letzte Woche gesagt, das wird eine schwere Geburt, es wurde eine, ne? Und wir haben
alles später erwartet.
Ja, wir haben später dahinter noch einen anderen Call, den wir gut hatten. Northwestern, Michigan State. Michigan State gewinnt 38-21 in einem Spiel, wo Northwestern am Anfang nichts zu melden hatte, Christian, ne?
Ja, so ist es. Schräg, aber ja, ist tatsächlich hat den Verlauf genommen, den du gerade beschrieben hast.
Gut, Colorado, Northern Colorado 35-7. Dann haben wir das Duell eines Mountain West Teams gegen eines Missouri Valley Football irgendwas Team. Colorado State gegen South Dakota State. Colorado State verliert nicht mal knapp, 23-42 gegen ein FCS-Team. Wie gesagt, die FCS hatte richtig Spaß dieses Wochenende und es geht dann auch später noch weiter. Aber jetzt kommen wir zum Samstag und zu Miami gegen Alabama. Erwartet, Serl, und dann wurde es doch recht schnell Einbahnstraßen-Football, ne?
I can repeat what I said with Ohio State. You know, this is a team that is on just another level, and that's where they need to be, and that's where they show that they are on another level. Miami, I don't know. I mean, after the, you know, we can talk about the U, you know, and you know that the U is one of those teams that if you add them to the Big 12, then it kind of puts the little cachet in there. Maybe Miami will beat all the Midwestern teams in this conference, but the U is a brand name, and we always want them to win because we always want that bad boy story. We want the Catholics versus the convicts story again. And but this is nothing compared to what we had in the 80s and the 90s. The Miami team is not as good as Alabama. Right now, no one is good as Alabama. We're going to be repeating this story every week. Like you said, full expectations on a good shootout. You know, a shootout. Everybody wants to see Nick Saban and Alabama be struck in the mouth at the beginning of the season. But this is a team that will get one scare in the SEC in the middle of the season, and then everything hangs on the Iron Bowl. And this has been rinse and repeat every season. So not surprised how it went. You know, Mac Jones, Tua, you know, they're all gone. Saban just has a wonderful system, and expect this to continue for the next few weeks as we start. It was really funny. A friend of mine, he goes, hey, is anyone up for the Iron Bowl next week? And I was like, Iron Bowl? And then I was thinking, okay, this is a new world we're living in. Maybe they moved the Iron Bowl early. But it goes to show how people are out of it. He thought Alabama was playing Auburn, but it's actually Alabama State. So this wasn't Alabama State playing Miami. This was Alabama.
Yeah,
and they're going to continue doing this one.
Yeah, Der Tag von Miami perfekt zusammengefasst, als sie bei 0:27 dachten, sie haben einen Turnover erobert, sie holen die Chain raus, freuen sich schon, wie man sich halt bei 0:27 freuen kann, und dann wird das Ganze reviewed und dann war es doch kein Fumble und da war sie weg, die Turnover Chain, ja. So läuft ja. Der Tag, wir müssen uns im College Football also nicht nur an Brigham Young, dem Namensgeber der BYU Universität, gewinnen, Christian, und Steve Young, sondern jetzt auch an Bryce Young.
So, ja. Ja. So ist es. Das Ding ist ja, Nikola, es kommt ja nicht mehr überraschend. Ja, weil Alabama einen nach dem nächsten da reinprügelt. Und die Athletik war schon, also man muss dazu sagen, wir haben Alabama gegen Miami zumindest die erste Hälfte zusammengeguckt, weil wir am Samstag und Sonntag tatsächlich zusammen kommentiert haben. Nikola, der Game Speed zwischen Bryce Young und der Stuttgarter Defense war ein minimaler Unterschied, würde ich sagen.
So. Ja, ganz knapp, ja.
Ja, sehr beweglich, sehr schnell, auch gute Entscheidungen mit dem Football getroffen. Ja.
Ja, zur Halbzeit haben wir halt ausgeschaltet, weil A, der Tag lang wurde und B, bei 27:3 wirkte die Messe gelesen. Also,
Ja.
was soll man sagen?
Ja. Miami hat sein Redlichstes probiert. Ja.
Ja, aber da war halt nicht mehr drin. Also von daher.
So what did you guys do after you shut it off? Did you guys go out and hang out? Did you kuschel some more? What was the
Also
You stayed in
zur
the
Geschichte
hotel room?
gehört, dass ich an dem Tag zweimal Schienenersatzverkehr gespielt habe und
Okay.
dementsprechend um 4 Uhr morgens aufgestanden bin, 9 Stunden am Steuer saß, um bis nach Stuttgart zu kommen, über Umwege über Wolfenbüttel und Montabaur. Und dann noch dieses Spiel kommentiert habe, das jetzt nicht so wirklich aufregend war. Und dann halt um 21:30 Uhr, nachdem ich schon also 17 Stunden auf dem Bein war, noch die erste Halbzeit von Miami gegen Alabama geschaut. Und irgendwann um 23:30 Uhr war der Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, jetzt ist vorbei. Jetzt,
Und nachdem
danke.
wir mussten uns ja mental vorbereiten, ein möglicherweise Abstiegsendspiel zu kommentieren. Auf jeden Fall ein spannendes Hessen-Derby. Was dann auch tatsächlich sehr spannend gewesen ist. Wer es nicht gesehen hat, kann sich das Re-Live auf livestream.com/GFL anschauen, was Nicola und ich da fabriziert
Ja,
haben. Ja.
Marburg State gegen Frankfurt Tech, ja.
Ja, und ja, war vielleicht auch auf eine andere Art und Weise interessant, aber ja. Genau, insofern, das war ein sehr footballreiches Wochenende. Aber Alabama und Bryce Young haben da ihre klassischen Absichten unter Beweis gestellt. Das muss man schon so deutlich sehen.
Genau, dann Oklahoma schlägt Tulane 40:35 und man muss sagen, they almost blew it. Also.
Yeah, that's what happens in the first game. Sometimes you can really a team comes out. This is Tulane Super Bowl. This is the Tulane. We're pumped up for this. And Oklahoma. I mean, the expectation. I mean, think about all the distractions that went on with this team. Probably, as you said, Fehlerwartungen. So the expectations to come in and blow them out. But then the other team shows up, and this is what these teams have to do. The Tulanes, the Miamis, and the thing is, Miami is not going to be like that. They don't think of themselves as the underdog. So, yeah, they almost blew it. And then the SEC would. I think that you should make a rule to Texas and Oklahoma that if you lose a game, that they should win. When they play cupcake states, their invitation will be revoked. But yeah, no, Oklahoma definitely is one of those, like I said, those programs that's going to win at home. You want those first games of the season. If anyone has been to the first game. In one of these big programs, the first game is where you expect to win. You party all weekend, and then you go on from there. And for them, they got lucky to get away with the victory. The key for me was the quarterback play. So Sean Rattler, I was going to say they have a new quarterback, but no, he's an experienced quarterback. But for him to throw two interceptions, they got off on the wrong foot. But they were able to come back, and they were able to recover and hold off Tulane. I remember probably the boringest game ever in my life was Chris Sims' first game as a starter in 2002, Texas at Tulane, and that was the most boringest game ever. The highlight of that game for me was looking at this guy on the sideline, and I asked my boys, I said, "Who is that?" And he goes, "Oh yeah, that's Vince Young. He is a badass." And as we know, who Vince Young is now. But that to me is the only thing I remember about that game against Tulane. So you have to win it. I think we won 49-0. So Tulane is like a Vanderbilt. It's like a cupcake state. They just happen to be on the schedule of many top teams. But you need to win, and you need to win easily. Oklahoma got lucky.
Cupcake State, wunderbar,
Cupcake State, yeah.
Perfect. Absolutely perfect.
Cupcake State, and also it goes along with what you said, Christian, about like Northwest, South, East,
Yep.
Louisiana. It's like I don't even know who the Raging Cajuns are. I don't know but it's like all these schools. Like, if it wasn't for Alabama, there's Alabama State, Alabama A&M. So yeah, it's a cupcake state. There you go.
Nun, nicht, dass es nicht, dass die ACC auch so Cupcake State wird, aber Clemson verliert gegen Georgia 3:10. Der Unterschied, Christian, ein Interception-Return-Touchdown. Also offensiv war das von beiden eher dünn. Also 10-3 der Endstand. Wir können sagen, Clemson hat damit einen Quality-Loss. Wenn ich auf den Spielplan schaue, frage ich mich, wo soll der später ein Quality-Win herkommen?
Direkt respektierst du jetzt die ACC oder was?
Ich ordne sie ein.
Das eine endet sehr schnell im anderen. Ne?
Ja, vielleicht habe ich sie auch eingenordet, aber ja.
Gut, bei deiner Location dürfte das nicht das größte Problem sein, aber gut.
Sagen wir es mal so, nächste Woche gegen South Carolina State kommt der nicht, der Quality Win.
Selbst wenn sie Darius Leonard nochmal spielen lassen würden, dann auch dann nicht, nein. Ja, das ist das Ding und das, also, das könnte halt zum Problem werden. Es war eine knappe Angelegenheit. 10-3, muss ich zugeben, hat die Defense der Bulldogs da ein echtes Ausrufezeichen tatsächlich gesetzt. Wir hatten recht insofern damit, dass Georgia es schwer haben wird, Punkte zu machen. Wir hatten nicht recht damit, dass Clemson so große Probleme bekommt und das war doch sehr augenscheinlich. Und von daher ein qualitatives Matchup auf hohem Niveau. Und ich meine, Jan Wegwert fehlt immer, aber er fehlt gerade jetzt, wo er diesen Defense-Football hochpreisen könnte. War auch eine tolle Geschichte, aber letzten Endes ist es schon, glaube ich, auf einer banalen Ebene enttäuschend für Clemson, selbstverständlich. Trotzdem wird es schwer, wenn die durch den Rest durchkommen und dann nur gegen Georgia verlieren, die rauszulassen, je nachdem, wie die anderen spielen. Es ist noch sehr früh, es ist viel zu früh, um über Playoff Chancen oder ähnliches zu reden. Aber wenn du dir eine Niederlage leisten kannst, und das hätte für Georgia genauso gegolten, dann dieses Spiel.
Ja, es war offensiv ein Highlight für Clemson, wenn man sieht, dass Lynn J. Dixon, der Leading Rusher, ist ein Carry 10 Yards. Das sagt schon alles, ja?
Ja, das ist eigentlich nicht das,
23 Läufe für 2 Yards, DJ Uiagalelei 14 Läufe für minus 22, also die ganzen Sacks wahrscheinlich mit drin. Ja, das war ein defensiv geprägtes Spiel und das hat man dann auch am Endergebnis gesehen. Aber also Georgia startet erstmal mit einem richtig guten Sieg und Clemson, wie gesagt, jetzt 3-10. Sie müssen eigentlich ungeschlagen ACC-Champion werden, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, selbst mit einer zweiten Niederlage bei dem Programm,
wird's schwer. Und ich meine, die Bulldogs waren vor der Saison, ich bin kein Fan von Preseason-Rankings, die Bulldogs waren vor der Saison mein Nummer 1 Team. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Clemson mit den Ausfällen schlagen können. Die haben es getan. Die haben es einfach getan. Ja, und das macht Georgia nicht weniger stark und das muss man ja sagen, von Bama und von Georgia waren das zwei absolute Ausrufezeichen in Woche 1. Miami wird auch noch ein paar Spiele gewinnen und auch noch gegen einen ordentlichen Gegner. Und insofern, das war schon ein wichtiges Ding für die Bulldogs. Und ich, also Georgia spielt jetzt auch nicht den einfachsten Spielplan. Der Sieg kann dir den Hals retten, wenn du, weiß ich nicht, in der regulären Saison einmal verlierst, ins SEC Championship Game kommst und dann irgendwie 43-40 gegen Bama in der Verlängerung verlierst. Und dann ist vielleicht sogar ein Two-Loss SEC-Team noch drin.
Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir schauen weiter auf den Spielplan. A&M schlägt Kent State 41-10. Iowa State hat einen Scare gegen Northern Iowa 16-10. Cincinnati prügelt Miami, Ohio aus dem Stadion 49-14. Oregon, Fresno State, 31-24. Das kann nicht der Anspruch von Oregon sein, die Woche vorm Spiel gegen Ohio State.
Ja. Mm-hmm. Yeah. Yeah, I mean, if I understand, the big thing for them is they lost their star linebacker. Mm-hmm. Is he in? I don't know. I haven't checked the injury status. But as I mentioned, with Ohio State, with their new quarterback, will it be, Stroud, right? Yeah, that's the quarterback. That they're going to need everyone on board for this game. You know, it's plain and simple. And this is a chance for the Pac-12 to get some relevance because this game is a noon kickoff on the East Coast. So will it be just another Pac-12 spin out where they have a chance to make a dent into the national plan. But this is where Ohio State has to make sure that they win, and they win solidly. But Oregon is here to mess things up for them. And I think that escaping with the win, like I said, a win is a win is a win. So if you're Oregon, you're like, okay, we escaped. Hopefully now we can play Ohio State and put a, you know, start our season. This is something that, now, sorry to be Texas oriented, but, you know, when Texas beat Ohio State, that catapulted them to the national championship. You have to win these games. Now, I'm not saying Oregon's going to win a national championship, but if you're going to build a program, if you're going to build your season, you need these wins. And right now, Oregon going into this game, they're glad they escaped. I think we talked about it as well with, let's say, Oklahoma. You got to escape with those wins, learn some lessons, and hopefully you can continue your season undefeated and put yourself in a good position for a good bowl game, or in this case, yeah, get yourself into the national conversation.
Gut, also Oregon nicht so gerade überzeugend. Dann Penn State gegen Wisconsin auswärts in Madison. Christian, Penn State gewinnt 16-10. Die Penn State Offense, die dann doch am Ende Punkte macht, aus einer super Defense-Leistung 0-0 zur Halbzeit, 16-10 der Endstand, und der Mertz Bandwagon, wenn es je einen gab, der liegt gerade auf der Seite im Dreck.
Ja, Big Ten Quarterbacks. Bietet sich eigentlich drüber Witze zu machen, wobei ich gerade am Überlegen bin, wer der Letzte ist, der funktioniert hat. Und ich will fast sagen Kirk Cousins, also in der NFL zumindest.
Zumindest beim Footballerischen, ja, weil andere Themen sprechen wir lieber nicht an.
Nee. ja gut, ich meine, die Bears werden hoffen, dass Justin Fields einschlägt. Ja gut, aber man will ja erstmal Andy Dalton hinter der Line verprügeln lassen, und dann kommt Justin Fields hin, um die Trümmer quasi aufzukehren. Aber ich schweife ab. War ein offensiver Struggle von beiden. Du hast es gesagt, 0-0 zur Pause. Penn State in den entscheidenden Situationen dann den Tacken besser. Und hat dann für mich wirklich überraschend gewonnen. Und ich weiß nicht, auf dem Mertz Band war morgen. Aber für Wisconsin-Verhältnisse habe ich den für einen guten Quarterback gehalten. Vielleicht war Penn State's Defense auch einfach so herausragend, aber das war kein gutes Spiel, das muss man an der Stelle schon sagen. Statement Win für Penn State und ganz wichtig für James Franklin, bei dem ich halt auch den Eindruck habe, dass der schon wieder ein bisschen angeschossen ist.
Didn't Penn State start off like 0-4, 0-5 last season? I mean, very good point, Christian. You're right. I mean, it's a statement win. It's a great way for them to start the season, and that's kind of similar to what I said earlier, is that if you can get away, sorry guys, the mobility in Munich has started, so all the cars are everywhere. But yeah, no, it's a good point that, you know, for Penn State, you know, here's a program that's supposed to be 5-0 until they play. Penn State Wisconsin is quite early for me. I understand they wanted to get into the conference schedule as quickly as possible. Wisconsin's never been someone that I expect to be in the top five. They're always going to have one big loss that's going to eliminate them. And now they're eliminated. So we won't have an ugly Wisconsin that's 8-0 with no offense and no kind of a variety. And like you can say, oh, wow, their defense is really good. I mean, the defense is always solid, but their offense cannot keep up with it to score enough points. And so, yeah, Penn State, for them to win, this is a good statement win, but also a good confidence, a boosting win that they can take themselves into the schedule. I don't have the schedule in front of me right now as I'm walking, but it's the Big Ten plus four schedule. So it's going to be challenging. And the key is to get to the championship game and get mauled by Ohio State. But with that one loss, still be in the in consideration for the playoff.
Also, das ist Wisconsin, Penn State. Florida, Florida Atlantic, 35-14. USC, San Jose State, 30-7. UCLA hatte LSU zu Gast. Chip Kelly gegen Ed Orgeron. Ed Orgeron, der vor dem Spiel irgendein UCLA-Fan hat von oben runtergerufen, dass die Bruins das Spiel gewinnen würden. Dann hat Orgeron in seiner unverwechselbaren Art hochgeschrien, bring your ass on in your sissy blue shirt. Und das fliegt ihm jetzt gnadenlos um die Ohren, denn LSU verliert bei UCLA 38-27, Christian. Und UCLA, wir hatten sie als Underdog fast schon gegen Hawaii, und jetzt prügeln sie LSU vom Platz. Ja, bitte sehr, ne?
Naja, wir hatten sie nur deswegen als Underdog gegen Hawaii, weil es UCLA ist und man da in den letzten Jahren sehr oft viel Spaß mit haben konnte, wenn man auf sie draufgeprügelt hatte, weil man hatte meistens recht.
Die amerikanischen Kollegen übrigens, weil ich da noch ein paar Podcasts von drüben gehört habe, waren bei diesem UCLA-Hawaii-Spiel auch, ist das schon, also ist das quasi das Endspiel für Chip Kelly so gefühlt. Also da hatten einige ein paar Bedenken. Aber ja, bitte sehr, Christian.
Wir hatten ja schon in der Preview so ein bisschen angedeutet, dass UCLA vermutlich besser ist. Ja, Charbonnet hat eine sehr, sehr gute Rolle schon in dem ersten Spiel gespielt. Dorian Thompson-Robinson hat natürlich auch in den letzten Jahren schon bewiesen, dass es durchaus kann. Ja, und dass LSU noch vielleicht nicht die Qualität hat, die man aus dem Meisterjahr gekannt hat. Wir erinnern uns letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es der erste Spieltag war, aber einer der ersten, wo Mississippi State irgendwie für 400 oder 500 Yards gegen die geworfen hat. Also das einzige Team, wo es ging. Und wir hatten schon Hoffnung, dass es besser wird. UCLA ist qualitativ sicherlich über Mississippi State von letztem Jahr anzusiedeln, das auf jeden Fall. Aber wenn du die Partie in Anführungszeichen so souverän gewinnst, obwohl Robinson nur mehr oder weniger etwas mehr als 50% seiner Pässe vervollständigt, dann sagt das schon relativ viel aus. Ja? Und sie konnten relativ effektiv laufen. Und das ist die LSU, die unbestreitbar einen Talentvorteil haben, gerade was das Recruiting betrifft, ist für die ehrlich gesagt schwer zu akzeptieren, muss man sagen, weil das ist unterm Strich einfach zu wenig. Und insofern ist da der Druck auf Orgeron, er wird jetzt ewig im Gedächtnis bleiben durch die National Championship, die mit ihm und Burrow verbunden sein wird. Aber das war letztes Jahr schon ein relativ unbefriedigendes Jahr und mit Sicherheit kein guter Start. Dass er den Fan runtercallt und sagt, das überrascht mich nicht. Ich mag ihn ja in der Art und Weise. Er ist ein bisschen oldschool, ja. Aber, ja.
Und dann diese Stimme wie 27 Whiskyfässer und 130.000 Zigarren, ja.
Es gibt keinen besseren. Kommentator sehen, sorry. Sorry, Sal.
No, I just want to say, when you said the pressure on and Orgeron, yeah, you know, last year they didn't win it, but, I mean, isn't there like a grace period that after you win a national championship and have a season like they did?
There should be.
Yeah. You say there should be pressure, or there should be grace period?
There should be a grace period. I mean, you won a national championship, which no one did at LSU for years. I mean, yeah.
Since Saban, so. But also, but the way they did it, such a magical year, you know, it's like, and then you have to say, fuck, they caught lightning in the bottle three times, you know, the best quarterback that year, the best offense, and then the best defense, you know, that rarely happens. And there shouldn't be pressure on him, but yeah, this is the SEC. You still got to beat Alabama every year. And to start off this year like they did, like you said, they started grumbling.
Nun, also da war die Welt für die Pac-12 noch in Ordnung. Iowa verprügelt Indiana 34-6 in der Höhe, wahrscheinlich für den einen oder anderen überraschend. Aber dann kommen wir jetzt zum Desaster Pac-12, nämlich Washington, Cell, Pac-12, FBS 7 Punkte, Montana, FCS 13. Was los? Wie geht man damit um? Nach so einer Niederlage.
No, it's as I mentioned with Oregon, them showing up ranked number 11 going into Ohio State, you know, will they show up and play? And then here is a great example of a Pac-12 team, you know, ranked 20th, hosting Montana. You have to win those games. You really have to win those games. And to only score 7 points, the alumni are showing up to see a lot of points so that by halftime, they either stay in the VIP lounge and then move on to their parties. You know, like they said, the rule with the Alabama that students have to stay in their seats till midway to the fourth quarter. But if you're beating a team 55-0, why should you stay there? So that's what they expect in these big games. And for Montana's starting quarterback to only throw 105 yards, but when your quarterback throws three interceptions, you're not going to win. I mean, that's plain and simple. You could be Washington, you could be Alabama, or you can be the Citadel. If you're throwing three interceptions, you're going to lose. And unfortunately, Washington isn't that good. And yeah, this is the Pac-12. And unfortunately, they're not going to win those games.
Dann Sal, Texas, Louisiana, 38-18 gegen die Raging Cajuns. Also, yeah. Guter Start.
Yeah. And, you know, I came in with a little careful, you know, expectations. I said I fully expect Texas to stumble out of the gate and it'll be tough. Now, Texas kind of pulled away, and there was a moment there where Texas, you know, I think they were up 28-6. And I was like, okay, this is good. You know, I said, this is game over. But then they scored a touchdown to make it 28-12. I said, uh-oh, this is where it could start. This is where Texas will start folding. What I'm really happy about is that, first of all, the defense was solid. So that was good, number one. You don't, you know, you hold a team to field goals until you can get control of the game. The second thing is, what I really liked is that Hudson Card, when he struggled, he still went in. In the past, Greg Davis, the old offensive coordinator, when they weren't sure which quarterback, even in Sam Ellinger years. So that, you know, remember, I don't know if you guys saw the stat during the game, but Sam Ellinger is like, this is the new Texas. Sam Ellinger, who's now gone, number two on all the lists. And of course, number one is all Colt McCoy. And but even in the Sam Ellinger years, when a quarterback was struggling, you pulled them out because you had someone who ended the season last season on such a high note. And so he didn't pull him out and didn't bring him in until the game was pretty much settled. So I like how Sark, yeah, and maybe that's what he learned. I mean, I can't say how, and I didn't really follow his game management back in, you know, in his other stops at Washington, at USC, but obviously it wasn't good enough. So if he does that, and to me, like I said, he met my expectation. I don't want a loss, and I want to see some kind of consistency in a game plan, and it seemed like he had it there. But again, this is Louisiana. Let's see what happens against Rice. Let's see, Arkansas, then Rice, and see what happens when he starts the Big 12 minus two schedule, and then we'll see how it goes from there. But yes, very happy. And actually, we're talking about the turnover chain. I didn't know that there was a touchdown cane for Louisiana. I had to look it up. I was like, what the hell is this guy? Is that a touchdown cane? I didn't even know it was called that. And to see that was surprising to me. But fortunately, they didn't have to use a touchdown cane more than two times. So I'm happy about that.
Gut, Kentucky schlägt Louisiana Monroe 45-10, Boston College Colgate 51-0, Michigan gewinnt gegen Western Michigan 51-14, verliert aber seinen besten Receiver. Rutgers schlägt Temple 61-14, Holy Cross Christian schlägt UConn 38-28, wie hier angekündigt. Daraufhin hat der Head Coach von UConn gesagt, ja gut, dann ist Ende des Jahres Schluss, woraufhin die Uni gesagt hat, also weißt du was, wenn das schon so losgeht, wir brauchen gar nicht bis Ende des Jahres warten, hier, lass uns jetzt trennen, und damit ist Randy Edsall nach mehreren Jahren Geschichte.
Ja, schade irgendwie, weil er war schon eine gewisse Institution und hat ja auch durchaus etwas bessere Zeiten bei UConn erlebt, jetzt nicht der letzte Stint, aber dementsprechend davor. Ja, keine Ahnung. Die UConn entwickelt sich zu einem der schlechtesten FBS-Programme, das halt noch spielt, nachdem sie aus der Conference raus sind und jetzt das Independent agieren. Ich denke mal fast, dass der, also keine Ahnung, ich wäre nicht überrascht, wenn man früher oder später den Weg in die FCS sucht. Weil die Frage, ob das so viel Sinn mehr macht, was man im Moment agiert, dann, das weiß ich nicht. Aber das war ernüchternd, obwohl ich sagen muss, wir hatten es vorher gesagt. Wir hatten recht.
Naja, UConn auf dem Weg zur reinen Basketball-Uni. Kansas State gegen Stanford, die Pac-12-Kopfschmerzen. Kansas State gewinnt 24-7. Georgia State verliert 10-43 gegen Army. Nebraska schlägt Fordham 52-7. Arkansas Rice 38-17. Air Force gegen Louisiana Lafayette 35-14. Navy verliert gegen Marshall 7-49. Maryland mit Tua Tagovailoas Bruder gewinnt 30-24 gegen West Virginia. Mississippi State hat einen Scare gegen Louisiana Tech 35-34. Missouri schlägt Central Michigan 34-24. Pittsburgh UMass 51-7. Wyoming Montana State 19-16. Liberty, Christian, das wird dich freuen, schlägt Campbell 48-7. Georgia Southern gegen Ghana Webb 30-25. Auburn Akron 60-10. South Carolina Eastern Illinois 46-0. Ohio Syracuse 19-29, Purdue steckt Oregon State 30-21, da haben wir das nächste Loss für Pac-12. Houston verliert 21-38 gegen Texas Tech. Oklahoma State gewinnt knapp gegen Missouri State 23-16. SMU prügelt Aberdeen Christian aus dem Stadion 56-9. Und dann, wenn wir weiter runter gucken, Georgia Tech verliert gegen Northern Illinois 21-22. Und Christian, der Kracher des Tages, natürlich das Vanderbilt 3-23 gegen East Tennessee State. Also das ist wirklich Cupcake State, verliert. Vanderbilt, Christian, ich glaube, ich weiß nicht, meinst du, die haben schon die Papiere von der SEC bekommen?
Naja, aber Vanderbilt ist doch die Universität, die dafür sorgt, dass die SEC noch irgendwelche akademische Credibility hat. Insofern werden sie die nicht rausschmeißen. Du weißt doch, wie das ist, Nicola. Du akzeptierst so Leute, die in der Klasse sind, die halt einfach die Besten sind, schulisch. Du brauchst die zu gewissen Zeitpunkten. Aber die meiste Zeit sind sie halt irrelevant für die Klassengemeinschaft. Das ist halt nun mal leider so. Das ist die Rolle von Vanderbilt.
Ansonsten, die Pac-12-Desaster lässt sich auch zusammenfassen mit California, Nevada 17-22, Arizona, BYU 16-24 und Washington State gegen Utah State 23-26. Es ist, ja, also Christian, das, wie gesagt, die wünschen sich letzte Saison zurück, wo sie nur unter sich gespielt haben, zwei, ja, drei Spiele und fertig, ne?
Richtig, das wäre so viel einfacher. Aber gut. Das Leben ist hart und ungerecht, auch im College-Football.
Und dann Sonntagabend gab es noch Florida State gegen Notre Dame. Das endet 41-38 nach Overtime, auch weil ein gewisser Mackenzie Milton wieder auf dem Platz steht. Im vierten Quarter auf dem Platz steht und Florida State wieder ranbringt. Mackenzie Milton, 2018 der Quarterback von UCF. Katastrophale Knieverletzung. Man dachte, man hatte Angst, dass man das Bein amputieren muss. Jetzt steht er wieder auf dem Platz. Das sind die schönen Geschichten, Sal, ne?
Yeah, it doesn't matter who won or lost that game. That was the story of the game. Sure, for Notre Dame, they didn't want to lose this game, but just to focus on Milton, yeah, I mean, he was a star at UCF, you know, for that program. And to see that, and as you said, when you think about amputating a leg or taking out a tumor, you know, it wasn't there that Pittsburgh running back, Connor, who came back from cancer, now is, you know, in the NFL, or at least made the NFL. You know, you want to hear the stories about, you know, all the time. And so that definitely was good. And for him to come out and play in a game of such importance for his school was huge. But for Notre Dame, for me, they show that they're right now the class of the ACC, just under Clemson. You know, last year they beat Clemson, but then they lost to them and didn't get into the playoffs. So it definitely was a great season for them playing the ACC. I don't know what it'll take for them to realize, okay, hey, listen, we can keep our contract. You know, maybe if they say, hey, if you want us, we have to keep our contract. Unlike Texas, with their Longhorn network, Notre Dame is proven to be valuable. When they win, actually, when they win or lose, people, you know, love or hate them. But when they win, they are the team, like I said, this is one of those tentpole teams, so they don't have a conference. People will watch them on ratings. The ratings for them, the viewership for Notre Dame is very, very high. So they do have some leverage, unlike Texas, to say, hey, if you want us, we're coming in with our NBC network. Forget the Vern game. Forget ACC at primetime game on ABC. We're going to have it on NBC. Sorry. That's a non-negotiable. And I think that they would do it. And they bring it to the ACC that it's not just Clemson. There's Notre Dame. There's Virginia Tech. There's North Carolina. Maybe once in a while Duke will surprise. So Notre Dame, I think, fits well in this conference, and they're well on their way. And you know, we'll see how they how their schedule goes. They have Toledo, then they have Purdue, but then after Wisconsin, I think Cincinnati, Notre Dame is a big game, and USC. They have a very busy and packed schedule, especially because of the ACC and because of their quote unquote independent status. Still, they play some games that are worth watching, and that's the reason why Notre Dame is, like I said, tentpole. They play everyone, and they play big schools, except for Toledo. I think, yeah, every school is a named school. Even though Toledo, yeah, are they in the MAC? Toledo, correct me if I'm wrong.
Yes, yeah. Toledo's
yeah.
in the MAC.
Yeah. So even then, but Toledo, you're not a big program, but they're still, you know, in and around, and they could make a MAC championship once in a while. So this is a tough year for Notre Dame. But what's good for them is that looking, yep, nope, no Clemson. So they can really make they have a chance to make a splash and get into the playoff without a loss to Clemson this year.
Spielen gegen Notre Dame, spielt unter anderem gegen Wisconsin, gegen Cincinnati, gegen USC, gegen North Carolina. Das sind so die vier Kracher auf dem Spielplan. Mhm. Und dann das übliche Zeugs wie so Navy, Stanford, Georgia Tech, Virginia Tech, ja, aber das sind die vier großen. Ich wollte noch erwähnt haben, Illinois, nachdem sie letzte Woche Nebraska geschlagen haben, diese Woche mit einem qualitativen FCS-Gegner sieht es dann ganz anders aus. Man verliert dann 30-37 gegen Texas San Antonio. Ja, sobald Qualität ins Spiel kommt, wird es dann auch für Illinois schwer. Und dann haben wir das letzte Spiel, Ole Miss gegen Louisville, Christian, 43-24, der Sieg für Mississippi. Nach Targetings 2-2 in der ersten Halbzeit, 4 Ejections.
Das ist dein Spiel, Nicola. Nicola, das ist dein Spiel.
Der Schädelbowl.
Der Schädelbowl. Weil man sagen muss, wir hatten in Stuttgart auch eine Ejection, die wir beide glücklicherweise auch gesehen haben.
Und wir hatten
lustigerweise.
Wir hatten bei Alabama Miami 2 Stunden später genau die gleiche Situation mit genau der gleichen Folge.
Ja, es ist mittlerweile doch ganz schön, also ich merke, dass ich ganz schön drauf gepolt bin.
Ja.
Zu schauen, wie der Kopfeinsatz insbesondere ist. Das war bemerkenswert, aber ja, es gibt gewisse Teams, die enttäuschen tatsächlich nicht. Und Ole Miss wird, glaube ich, eine gute Offense haben. Kiffin hat in den letzten Jahren immer bewiesen, egal wo er war, dass er Offenses coachen kann. Jetzt hat er uns sogar auf einer, ethischen Ebene positiv überrascht. Ja. Dass man da im Sinne von Impfungen so vorangeht, ist bemerkenswert. Und verdienter Sieg in dem Spiel gegen Louisville. Ole Miss wird offensiv, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall unterhaltsam sein.
Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir die Duelle der nächsten Woche, wobei es nur wirklich 2-3 gibt, die interessant sind. Ansonsten ist es wirklich hier Power 5 gegen Cupcake State. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir reden immer noch mit Sal Mieter und Christian Schimmel und schauen jetzt also auf Woche 2 mit natürlich einem ganz besonderen Datum. Es ist der 11. September 2021, also genau 20 Jahre nach den Attentaten in New York und dem Pentagon und dem Flugzeug, das in Pennsylvania abgestürzt ist. Also so, die NFL hat schon angekündigt, es wird besondere Aktionen geben. Erwarten Sie also Ähnliches natürlich auch im College Football. Es könnte sehr patriotisch werden am Wochenende. Und es geht eigentlich um 18 Uhr los, Christian, mit dem Duell, das Interessanteste am Wochenende ist, nämlich Ohio State gegen Oregon.
Ohio State gegen Oregon. Und die Frage ist, treten die Ducks an oder treten sie nicht an? ich gehe davon aus, dass bei Ohio State jetzt so ganz fest irgendwie in der Kabine hängt, es ist immer noch Oregon und irgendwie so Bilder von den Facilities, die sie haben, dass man die halt noch ernst nimmt. Aber weil das, was am Wochenende passiert ist, war halt nicht so geil für Oregon. Ja. Also es sollte eigentlich eine coole Partie werden. Die Ducks können viel mehr. Ohio State hat schon gezeigt, dass sie offensiv nach wie vor gut sind, auch wenn man sich eine Halbzeit lang relativ schwer getan hat mit Minnesota. Ich rechne trotzdem mit einem guten Footballspiel.
Sal, was erwartest du von Ohio State gegen Oregon?
Yes, I expect Ohio State to win this one quite easily. Only because, actually, I have to admit, I did not know what happened in the Pac-12 after dark and seeing how shitty it was. You know, Oregon is a brand name in the Pac-12, but it's still, it's as good as the rest of the conference. And right now the conference is not that good. Ohio State is in a class by itself. I think the expectations that we're seeing this week is the same as Alabama-Miami. I think it's going to be very easily Ohio State throughout. But it would be interesting to see if Oregon's Oregon is able to show up, as you said. But thing is, it's a noon. I don't know why it's at noon. I mean, this is a team that plays on the West Coast. I don't understand why they do that to Seattle. I don't know why they in the NFL. I don't know why they do it. You know, you have to make it 3:30. You have to make it 6 o'clock because these are kids and they're coming for this early in the morning. But hey,
Vor allen Dingen, Marcel, es ist jetzt nicht so, dass es die großen Kracher geben würde um 22 Uhr. Also wir haben ein, zwei Matchups, aber man hätte es problemlos platzieren können. Ich meine, dadurch ist jetzt Arkansas-Texas ESPN-Game, okay, es ist halt ein Fox-Spiel, aber und die haben immer ihre 18-Uhr-Spiele, aber ja, klar, also wenn ich so den Spieltag anschaue, muss ich sagen, das Ohio State-Oregon ist doch das, was da mit am meisten nach Primetime klingt, viel mehr als, was haben wir hier, wahllos gepickt, Georgia gegen Alabama-Birmingham oder was haben wir noch? Wisconsin gegen Eastern Michigan, also oder Oklahoma gegen Western Carolina. Das wären alles Blowouts.
Yeah, exactly. And you know, so you know, put those games early. You know, and put that game a little bit later. But you know, but Fox, you know, that was the joke that they made about the Big 12. If you that one SEC shorts where the Big 12 said, "Come on, we have the prime time noon game, and that's the prime time noon game on Fox." So the Big Ten plus four, and actually there was a joke as well. This is like the first alliance game, Ohio State Oregon. So to keep things normal in college football. So, but hey, you know what? For us, it's also good to have an early game on a Saturday, and we can enjoy it. And then the rest of the games, we can fall asleep and watch the highlights later.
Yeah, I was going to say, weil also Alabama spielt gegen Mercer, dann Oklahoma spielt gegen Western Carolina. Clemson spielt gegen South Carolina State. Das ist alles nix. Das ist nur Knochen, kein Fleisch. Georgia UAB habe ich schon gesagt. Wenn wir durch die Matchups scrollen, Christian, was dann raussticht, ist um 21.30 Uhr ein Duell zwischen. War das um 21.30 Uhr? Moment, habe ich es wieder verloren. Doch, um 22.30 Uhr. Iowa State gegen Iowa.
Ja, wir sind uns halt sicher, es wird auch die Fresse geben. Das ist die gute Nachricht. Es ist halt immer ein sehr untypisches Spiel für
eine Rivalität. Aber nicht metaphorisch, sondern...
Nee.
Aufs Maul halt, ja.
Genau. Gott, ich muss mir jetzt gerade einen Witz mit einem bestimmten GFL-Team verkneifen. Ich will ja meine Freundschaften aufrechterhalten. Aber nein, also es wird auf jeden Fall physisch werden. Es ist sehr untypisch, weil normalerweise sind die Rivalry Games eben in der letzten Woche, vorletzten Woche quasi, in der sogenannten Hate Week. Wenn ich weiß, was das ist, googelt es, das ist fantastisch. Nochmal, wir alle haben ja gedacht, dass die Division nur über Wisconsin geht. Penn State ist jetzt nicht der Divisionsrivale von Wisconsin, aber da geht die Tür für Iowa so ein bisschen auf. Und Iowa State gilt ja so ein bisschen als dieses Jahr der Kronprinz zu Oklahoma und vielleicht zweitstärkstes Team oder drittstärkstes Team hinter Texas. Das wird sich zeigen, jedenfalls ist eine Menge Erfahrung in dem Roster und es geht so ein bisschen als das letzte Go für Matt Campbell und Co. Das wird eine spannende Partie werden. Also bin ich sehr, sehr gespannt und freue ich mich drauf. Wird physisch werden und ich hätte auch tatsächlich nichts dagegen, wenn Iowa State, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten, dass die Cyclones in die Big Ten gehen, ist geringer geworden durch die Einladung an die vier Teams, über die wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben. Aber die wären eigentlich auch ein relativ logischer Fit für die Big Ten, soll die nochmal sich öffnen wollen.
Sal, 2 Uhr morgens, Michigan gegen Washington. Michigan, gewonnen, Washington, wir haben gerade über Montana geredet, jetzt kommt Michigan auswärts im Big House. Ja, was erwarten wir da?
This could be a dangerous game, only because, Washington did not play well and Michigan, they started off the season. This is Harbaugh's seventh season. That was a comment that they made, that I can't believe that it's Harbaugh's seventh season already. And is he in the hot seat yet? Do we know? Is it worth it? But they won the battle of Michigan. I guess he's been in the hot seat from the beginning.
Yes.
This is the toughest game on the schedule for Michigan in terms of pregame, because they have Northern Illinois, Rutgers, Wisconsin. Okay, could be. Then, of course, we won't mention it, but yeah, Nebraska. Okay, Northwestern, the Michigan State. They basically have a kind of a free ride until they play Indiana, depending on how their season goes, and Penn State. And then, of course, they need to go into Ohio State with only one loss. So this is actually, in any other Michigan year, maybe pre-Harbaugh, that we expect them to win all those games and be undefeated and set up a 1-2 or a 2-3 on November 27th. And so Harbaugh just needs to win. You know, he just needs to win and get through each one. And the fact that Washington, like I said, could be dangerous because they lost that. They could be dangerous coming in. Like I said, they only scored 7 points. They're not going to win those games when they play like that. So I truly believe home field advantage will bring them over. But then again, this is Michigan. I was watching PTI. I think it was a 17-year anniversary for Appalachian State.
Yep,
of course, this is not Appalachian State. Yeah.
So, 14, this was 2007.
Yeah. So you can never that big house mentality that everyone who comes in is going to lose. It's not there anymore, and it started then. It ended Lloyd Carr's career there, and that's why we're here with Harbaugh. So they need to win this game. This is similar to Oregon, Ohio State. This is a nice Big Ten plus four versus Pac-12 game. I like how both these conferences have always played early season games, and it's all kind of like a preview. Oh, could these two teams play on January 1 at the Rose Bowl? And so I really like these interdivisional matchups, interregional matchups, where you can kind of dream about these two teams playing in a bowl game on January 1st. So, if they lose, Harbaugh's in the hot seat, but if they win, weiter so.
Und dann um 4 Uhr morgens gibt es 2 Möglichkeiten, Christian. Entweder man schaut sich den Kracher Colorado State gegen Vanderbilt an, die beide versuchen werden, sich von diesen FCS-Niederlagen zu erholen.
Hey. No disrespect versus Steve Adazio. Okay. Also Colorado State, ja, hier ist, da wird noch der Football gespielt mit dem Kopf runter. Ja, I-Formation und jetzt mal ab dafür.
Ja, vielleicht schadet dann die Höhenluft ein bisschen, wenn der Kopf runtergeht. Aber ja, und dann haben wir noch den Holy War, BYU gegen Utah.
Ja, das wird super. Das wird auch physisch, nicht wahr, Stel? Da werden die Christen mal gewalttätig. Das ist dann eher ein alttestamentliches Spiel, aber gut.
BYU gegen Utah 4:15, USC Stanford 4:30 auch Arizona State gegen UNLV. Wie gesagt, es ist jetzt nicht die Woche der Kracher-Matchup. Es gibt halt, also man kann sich halt eins in jedem Slot rauspicken, was interessant ist. Ansonsten kann man es dieses Wochenende ganz entspannt angehen. Nicht entspannt gehen wir als Picking Against the Spread, nämlich jetzt nach einer kurzen Pause.
Bring it home, der 4-Minute Drill.
Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind beim Picking Against the Spread angekommen und schauen mal so, was die Quoten uns bieten. Sal, Ohio State gegen Oregon. Ohio State mit 14,5.
Ohio State, they cover.
Okay, dann Christian, Syracuse gegen Rutgers. Rutgers auswärts mit 2.
Danke für das Spiel.
Ja, gerne. Immer wieder.
Rutgers mit 7.
Dann der Wegwerf-Bowl. Nicht der Wegwerf-Bowl, der Wegwerf-Bowl. Nebraska gegen Buffalo, Sal. Nebraska mit 13,5.
Oh, were they playing Lincoln?
Ja.
Okay, I'll give you on a break. Nebraska covers.
Gut. Dann haben wir Christian, TCU gegen California. TCU mit 10,5.
Ah, California war nicht gut, obwohl der Wader nicht so schlecht ist. Kerl covert trotzdem. Ich glaube, die sind nicht so weit von TCU weg, wie man nach dem ersten Spieltag denkt.
Sal, Texas in Arkansas. Texas mit 6,5.
Texas wins, but Arkansas makes it close, yep.
Iowa State, Iowa, Christian. Iowa State mit 4,5.
Ich nehme immer die Punkte. Also, Iowa.
Over under 46.
Under.
Under. Sal, Michigan, Washington. Michigan mit 6,5.
Uff. Michigan wins. Washington keeps it close.
Dann ugly. Christian, Holy War, BYU, Utah mit 7 auswärts.
BYU hat zu viel verloren, Utah mit 10.
Gut, dann Sal, Colorado State gegen Vanderbilt, Colorado State mit 7.
The way that Vanderbilt lost, there shouldn't be any kind of spread there. No, I forgot who they're playing now already. So it's the other team, and they're gonna cover.
Colorado State, Mountain West King.
Colorado State, okay. Yeah. No, I like Colorado State. I still remember Moreno as a quarterback. I remember late night games on ESPN. Colorado State was always exciting to watch, especially against BYU. So yeah, Colorado State covers and they defeat Vanderbilt.
Und Christian zum Abschluss, USC Stanford, USC mit 17.
Oh, Stanford hat richtig auf die Fresse bekommen von Kansas State.
Ja.
Trap Game, all over it. Nee, Stanford covered. USC wird sich am Ende durchwürgen und das Ding gewinnen, aber Stanford covered.
Gut, dann war's das zu den Sofa Quarterbacks. College Football, mehr Football gibt's diese Woche mit der NFL. Es gibt die Sofa Quarterback Preview, es gibt mehr Football in der Big Show, wo wir dann auch die GFL, das Ende der regulären Saison in der GFL besprechen werden. Und wie gesagt, am Donnerstag geht's dann los mit der NFL-Saison. 2.30 Uhr morgens zwischen den Dallas Cowboys, die zu Gast sind bei den Tampa Bay Buccaneers, also zwischen den Tampa Bay Bucks und den Dallas Cowboys. So rum, ja. Also jetzt geht es wieder richtig los mit Football. Es geht auch wieder richtig, ja, richtig los mit Sofa-Quarterbacks. Dann danke, Sir. Danke, Christian.
Ja.
Danke, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
God bless the Holy War.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.